HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag. Auf Weltreise.
Mit Claudia Sauter, schönen guten Abend.
Verkehrte Welt in Kapstadt. Früher gab es beim Friseur ein Wasser oder Kaffee gratis. Heute, in Zeiten der Dürre, müssen die Kundinnen ihr eigenes Wasser aus dem Supermarkt zum Friseur mitbringen. Nicht zum Trinken, sondern zum Haarewaschen.
We see a lot of cases.
In der letzten Zeit beobachten wir, dass immer mehr Tiere aus unseren Parks entwischen, weil sie in ihrer Not dort draußen nach Wasser und Nahrung suchen.
Die reichen Kapstädter erleben nun selbst, was für die ärmeren Einwohner schon lange Realität ist. Wasser holen an öffentlichen Quellen. Ich bin froh, dass es jetzt auf die Reichen trifft. Denn vielleicht wacht so die Regierung auf und nimmt sich des Wasserproblems endlich an.
Wir haben natürlich eine Verfassung, die behauptet, Medienfreiheit zu schützen. Wenn sie eingefordert wird, stimmt das aber nicht immer. Heute zum Beispiel wollte ich über die Untersuchungskommission für Korruption berichten, aber die Sicherheitskräfte haben sich uns gegenüber bedrohlich verhalten.
Ich glaube, noch nicht einmal unter Mandela war der ANC bereit, die Korruption in der Partei aufzudecken. Das ist der Moment der Entscheidung. Wir müssen entscheiden, ob wir wirklich zurück wollen. Auf einen Weg des Konflikts, der Wut und der Korruption.
Das Wasser, die Korruption. Auch Südafrikaner sind nicht immer Herren ihres Schicksals. Schon gar nicht, wenn sie schwarze Haut haben und im gefährlichsten Viertel von Kapstadt leben. Es heißt Manenberg. Dort terrorisieren rivalisierende Drogenbanden die Bevölkerung. 43 Menschen sind dabei allein an einem Wochenende erstochen und erschossen worden. Jetzt trauen sich die meisten nachts nicht mehr aus dem Haus, obwohl in Manenberg das 8. Infanteriebataillon der südafrikanischen Armee eingerückt ist. Die Soldaten mussten ran, weil Kriminelle die Polizisten nicht mehr ernst nehmen. Krieg in Kapstadt, die Stadt der Morde, so überschrieb die Süddeutsche Zeitung dieser Tage einen Artikel. Wie wenig Südafrikaner Herren ihres Schicksals sind, das demonstriert ihnen auch der Klimawandel. Vor einem Jahr drohte Kapstadt als erster Metropole, das Trinkwasser auszugehen. Weil sich das nicht einstellte, was die südafrikanische Literaturnobelpreisträgerin Nadine Gordimer einmal so beschrieben hat.
Das Wetter kam von der Straße von Mosambik her. Man stellt sich den Himmelsraum weglos vor, aber die Welt ist von Straßen durchzogen, die von Zyklonen heimgesucht werden, denen man Frauennamen gibt. Eine dieser Straßen kreuzt, über die Seychellen, Madagaskar und die Maskarenen führend, den Indischen Ozean. Die große Insel Madagaskar bildet das eine Ufer der Seestraße und schützt eine lange Strecke des anderen Ufers, nämlich der ostafrikanischen Küste, vor dem offenen Indischen Ozean. Irgendwo weit draußen über der See, meilenhoch in der Atmosphäre, verhielt ein Zyklon. Sein gigantisches Zaudern verursachte einen Schwall von Flutwellen. Sie rollten erst auf die eine Seite der Insel zu, dann über die Berge hinweg, die 1000 emporgewandten Spiegel der Reisfelder verdunkelnd, auf die andere, fegte dann wieder davon und verstreute dabei, einem ungeheuren kosmischen Pfau gleich, grobkörnige Hagelpailletten, peitschende Regengüsse und die zerschmetterten Überreste entwurzelter Bäume, losgerissener Blechdächer und getöteter Tiere. Aus der Straße von Mosambik wurde eine Masse feuchter Luft nach Südafrika geschoben und verwandelte sich, von keinem anderen Einfluss, dem Luftdruck etwa oder starkem Wind, abgetrieben, in Regen.
Aber in den vergangenen Jahren fiel kein Regen. Und Kapstadt musste sich auf Dürre einstellen, andere Teile des Landes auch. Übrigens, seit 1. Juni zahlen südafrikanische Unternehmen eine Steuer auf den Ausstoß von Kohlendioxid. Allerdings ist die sehr gering und deswegen nicht besonders effektiv. Wenn ihr heute bei unserer Korrespondentin Jana Gent in Südafrika zu Besuch sind, reden wir also nicht über landschaftliche Schönheiten. Die werden in jedem Reiseführer beschrieben. Guten Abend, Frau Gent.
Schönen guten Abend nach Deutschland und herzlich willkommen hier.
Frau Gent, wie geht denn Kapstadt mit dem Wassermangel um? Kundinnen in Friseursalons, so hörten wir das in unserer Collage, die müssen neuerdings das Wasser fürs Haarewaschen mitbringen, stimmt das?
Also der aktuelle Stand ist inzwischen ein bisschen anders. Das ist ja auch tatsächlich so, dass es in Kapstadt jetzt die ganze Zeit regnet. Es ist Winter, da gehen viele Winde, es ist grau und die Wolken haben jetzt auch wirklich viel Feuchtigkeit in sich. Aber man muss schon sagen, dass die Stadt das Wasser auch sehr bewusst verwendet. Ziel der Stadt ist ja, 650 Millionen Liter Wasser pro Tag zu verbrauchen und nicht mehr. Der tatsächliche Verbrauch liegt aber einfach noch 100 Millionen Liter darunter. Das heißt, die Leute da haben ihren Wasserverbrauch wirklich grundlegend geändert und das, obwohl Day Zero, also der Tag, an dem die Wasserhähne wirklich trocken geblieben wären, ja dann doch überhaupt nicht gekommen ist. Die duschen nur kurz, die fangen Wasser auf, um den Garten zu wässern, die spülen auch nicht mehr nach jedem Toilettengang. Also die Leute wissen einfach, dass sie wirklich ganz knapp an dem Drama vorbeigeschrammt sind, dass sie die erste Stadt der Welt geworden wären, die wirklich auf dem Trockenen sitzt.
Und haben sich auch die vielen Touristen in Kapstadt umgestellt?
Im Grunde muss man sagen, nicht. In Hotels gibt es immer noch Hinweise, dass man Wasser auch wirklich sparsam verwenden soll und nicht ewig duschen soll. Zuletzt war ich vor 2 Wochen in Kapstadt und in den Badewannen, da sind immer noch die Stöpsel entfernt, sodass man auch jetzt im Winter, wenn es kalt und wirklich huselig ist, gar nicht mehr in die Versuchung kommt, sich eine Badewanne einzulassen. Also prinzipiell muss man sagen, Touristen mussten sich jetzt wirklich noch nicht so richtig anpassen.
Rund um Kapstadt gibt es ja auch große Weingüter, deren Lagen weltberühmt sind. Was haben denn die Winzer in den vergangenen Jahren aus dem Regenmangel gemacht? Die leben ja vom Export ihrer Weine in alle Welt. Wird da neu angebaut?
Nein, es stimmt tatsächlich. Die Winzer, die wollen ja auch einfach, dass das so bleibt und dass sie ihrem Weltruf auch weiter gerecht werden können. Und die waren, das muss man auch sagen, sehr klug und vorausschauend. Schon vor Jahren, da haben die große Vorhaltebecken gebaut, die ihnen sehr geholfen haben in den 3 Jahren, in denen es jetzt einfach viel zu wenig geregnet hat. Und in der Wasserkrise selbst, da haben sie der Stadt Kapstadt sogar Wasser abgeben können. So viel hatten sie eben angespart. Also die Weingüter, die sehen dem Klimawandel ins Auge. Und wenn man dann mit den Winzern spricht, dann sagen die einem auch, die Böden seien weiterhin gut, die Sonne sei auch gut und Wasser, das müssten sie jetzt zu ihrem Handwerk dazu packen und lernen.
Und gab es auch Südafrikaner, die sich im Alltag nicht umstellen wollten, also die Behörden in Kapstadt zum Beispiel zum Wassersparen zwingen mussten? Das ist hier in Deutschland eine große Diskussion. Brauchen die Menschen Zwang? Können sie sich in freier Entscheidung umstellen? Wie war das bei Ihnen in Südafrika?
Ja, man sollte meinen, dass es bestimmt immer irgendwen gibt, der sich nicht an die Regeln hält. Und es ist tatsächlich ein Phänomen. Erstaunlicherweise sind solche Geschichten aus Kapstadt wirklich nicht bekannt. Ich habe das Gefühl, die Leute, die haben es wirklich alle verstanden und der Ernst der Lage hat ihnen eingeleuchtet, weil über allen und über allen Menschen das Damoklesschwert ja ohnehin geschwebt hat. Wenn mehr Wasser verbraucht worden wäre, als die Stadt gehabt hätte, dann wäre das Wasser eben auch komplett abgedreht worden. Und diese Sorge, weil die wirklich so akut war, ich glaube, die hat bei den Menschen was bewirkt. Und das, obwohl es jetzt halt, wie gesagt, auch wirklich ordentlich schüttet in Kapstadt.
Mhm. Ihr ARD-Büro ist in Johannesburg. Hat die Stadt ähnliche oder womöglich dieselben Probleme, wie die Metropole am Kap sie in den vergangenen Jahren gehabt hat?
Sagen wir mal so, also ich selber staune manchmal, dass beide Städte im selben Land liegen, weil sie wirklich so unterschiedlich sind und auch die Probleme sind tatsächlich andere. Also Wasser zum Beispiel, das ist wirklich nicht das Problem von Johannesburg, weil die Stadt hier auf einem Hochplateau liegt, 1800 Meter hoch. Hier gibt es jede Menge Grundwasser, die Drakensberge, also hohe Berge sind nicht weit. Auch dort gibt es Wasser, also hier macht man sich tatsächlich keine Sorgen darum. Die Sommerregen, die sind auch total bekannt in Johannesburg, da regnet es jeden Tag richtig Massen und trotzdem wird mitunter das Wasser auch hier in Johannesburg abgedreht. Das liegt dann aber daran, dass Leitungen kaputt sind oder gewartet werden müssen. Und ich selber habe mir angewöhnt, immer auch ein paar Liter Trinkwasser zu Hause zu haben, damit ich im Notfall auch ein bisschen überbrücken kann.
Zu Ihrem Berichtsgebiet südliches Afrika gehört auch Namibia. Dort hat die Dürre lebensbedrohliche Ausmaße erreicht für manche Menschen und für viele Tiere. Leonie March hat die Folgen recherchiert.
Ausgetrocknete Wasserstellen, verdorrte Landschaften. So sehen derzeit viele Nationalparks in Namibia aus, obwohl die Regenzeit gerade erst vorbei ist. Aber in diesem Jahr waren die Niederschläge noch dürftiger als sonst. Schon jetzt müssen Wildtiere lange Strecken zurücklegen, um trinken und grasen zu können. In den nächsten Monaten drohten viele von ihnen zu verhungern und verdursten, warnt der Sprecher des namibischen Umweltministeriums Romeo Muyunda. Deshalb würden nun Notfallmaßnahmen ergriffen. Zum einen werden wir zusätzliche Wasserreserven für die Wildtiere bereitstellen. Aber das wird nicht genug sein. In einigen Parks reichen die Weideflächen nicht aus, um alle Tiere zu versorgen. Deshalb müssen wir die Anzahl der Tiere reduzieren. Reduzieren heißt in diesem Fall verkaufen. Eine große Auktion ist geplant. Rund 1000 Wildtiere sollen unter den Hammer. Büffel, Elefanten, Giraffen und unterschiedliche Antilopenarten aus diversen Nationalparks des Landes. Käufer sind in der Regel Besitzer von Privatreservaten oder Zoos. Die Regierung hofft auf Einnahmen von rund 1 Million Dollar, die dann wieder in den Natur- und Tierschutz fließen sollen. Aber auch das Wohl der Menschen in den Regionen rund um die Nationalparks ist ein Grund für die Entscheidung. Es gibt viele Konflikte zwischen Tieren und Menschen. In der letzten Zeit beobachten wir, dass immer mehr Tiere aus unseren Parks entwischen, weil sie in ihrer Not dort draußen nach Wasser und Nahrung suchen. So zertrampeln etwa Elefanten die ohnehin kargen Felder der Einheimischen. Angesichts der Dürre werden massive Ernteausfälle erwartet. Herdenweise verenden Nutztiere an den Folgen der Trockenheit. Hunderttausende Namibier werden auf Lebensmittelhilfen und Wasserlieferungen angewiesen sein, schätzt die Regierung, die deshalb bereits im vergangenen Monat den Notstand ausgerufen und um internationale Unterstützung gebeten hat. Es ist das 5. Mal in 6 Jahren. Ein Zeichen dafür, dass sich die Situation langfristig noch zuspitzen wird. Mensch und Tier konkurrieren um zunehmend knappe Ressourcen. Unsere Wildtierbestände haben in den letzten Jahren zugenommen. Die Zahl einzelner Tierarten hat sich verdoppelt oder sogar verdreifacht. Das ist ein Erfolg und gut für den Tourismus, aber gleichzeitig eine Belastung der Ressourcen. Diese Konsequenz haben wir vielleicht nicht richtig vorausgesehen. Was das konkret für die Zukunft bedeutet, sagt der Sprecher des Umweltministeriums nicht. Aber eines ist sicher, auch die Nationalparks müssen sich immer stärker auf den Klimawandel einstellen.
So sind Namibia und Südafrika im Klimawandel miteinander verbunden, so wie die beiden Länder politisch miteinander verbunden waren. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde Südafrika dort Mandatsmacht und exportierte die Apartheid, also die Rassentrennung, nach Namibia. Und deshalb hat man auch dort den Tod jenes Musikers notiert, der wie kein anderer Weißer für die Überwindung der Apartheid eingetreten ist. Singend und auf der Bühne tanzend, Johnny Clegg.
Hasim Bonanga, Hasim Bonangu Mandela Jina, La Pekona. La pehleli kona Hasim bonangu Mandela tina La pekona La pehleli kona
Jana Gendt, als die Todesnachricht von Johnny Clegg kam, da wurde im südafrikanischen Fernsehen das Abendprogramm unterbrochen, so haben wir es hier gelesen, wie für einen Staatsmann. Wie ungewöhnlich war das?
Oh, total. Das hat tatsächlich ja auch gestimmt. Und ich glaube, für andere bekannte Sänger hätte man das wohl nicht gemacht in Südafrika. Es gab wirklich Sondersendungen. Reporter wurden rausgeschickt zu seinem Wohnhaus. Befreundete Musiker kamen zu Interviews in Fernsehstudios und man sah Videos von Auftritten von Johnny Clegg. Also es hat schon klar gemacht, dass da jetzt wirklich jemand ganz Großes gestorben ist. Und man muss ja auch sagen, dass Clegg sehr viel mehr war als nur ein Musiker. Der war Anthroposoph, er war ein Humanist, ein Aktivist. Und es ist auch ganz klar ein Verlust für die Nation.
Und seine Biografie, lässt die sich entlang der Rassentrennung erzählen? Der war ja weiß und damit in Südafrika privilegiert.
Ja, das stimmt auch. Aber Kleck, und das muss man vielleicht bedenken, war ja auch erst als 10-Jähriger nach Südafrika gekommen. Der hatte seine ersten Kindheitsjahre in England verbracht und er kannte auch die ganzen Vorbehalte gar nicht so. Das ist zwar nur eine Theorie, dass er diese anerzogene Scheu nicht hatte, als weißer Junge auf schwarze Kinder zuzugehen, aber er war auch ein extrem neugieriger Mensch und er hat ganz offen über sich selbst geredet und er wollte auch unbedingt immer rausfinden, wie jemand anders tickte. Und so ist er dann eben auch als Teenager in Kontakt gekommen mit den Zulus. Er hat die Sprache gelernt und auch die Tänze und die Stockkämpfe. Aber er hat eben auch dafür bezahlt, dass er das als Weißer getan hat. Er ist natürlich angeeckt und er wurde oft festgenommen, weil er gegen Rassengesetze verstoßen hat. Also man kann schon sagen, dass er tatsächlich der Nation gezeigt hat, dass schwarze und weiße Menschen nicht nur super zusammen leben können, sondern auch befreundet sein können, weil er die Regenbogennation ja auch längst gelebt hat, als dieser Begriff noch gar keiner war. Er wollte die Menschen tatsächlich immer vereinen.
Seine berühmte Ballade Asimon Bondanga, die wir gerade eben gehört haben, kurz eingespielt haben, die war Nelson Mandela gewidmet. Kannten sich die beiden denn?
Naja, es ist nicht so, dass sie Freunde gewesen wären, aber ja, sie kannten sich. Auf Veranstaltungen sind sie sich begegnet. Und speziell dieses eine Konzert in Frankfurt, das Johnny Clegg immer als Höhepunkt seiner musikalischen Laufbahn bezeichnet hat, das ist, glaube ich, das Herausragende. Da hat er genau dieses Lied gespielt zum Abschluss des Konzerts, Asimbonanga. Und also die Konferenz wollte er beenden. Und in dem Lied geht es um Mandela. Übersetzt heißt das, wir haben ihn lange nicht gesehen. Und mitten in dem Lied kam eben Nelson Mandela selbst auf die Bühne an der Hand von Mandisa. Das war eine Background-Sängerin von Johnny Clegg. Und davon hat der Sänger Johnny Clegg selbst gar nichts gewusst. Also er war selber auf der Bühne total überrascht. Das war 1999, als Mandela noch Präsident war. Und ich glaube, das war für alle, die da waren, egal ob Publikum, ob Johnny Clegg selbst, Mandela selbst oder seine Sänger auf der Bühne, ein richtiger Gänsehautmoment.
Und als Mandela dann Präsident war und die große Ikone Südafrikas, hatten die dann noch miteinander Kontakt?
Nicht mehr wirklich, nein. Also die haben sich, wie gesagt, selten auf Veranstaltungen gesehen. Aber es ist nicht so, als hätten die sich jetzt gegenseitig zum Tee regelmäßig besucht. Also so eng befreundet waren sie dann doch nicht.
Und hat sich Johnny Clegg, gerade eben verstorben, je öffentlich zur Politik seit Abschaffung der Apartheid geäußert? Zum Missmanagement der herrschenden Partei ANC zum Beispiel oder der Korruption?
Johnny Clegg hat sich eher zurückgehalten und der hat ohnehin nicht mehr viele Interviews gegeben in den letzten Monaten. Man muss ihm aber auch zugestehen, dass er in den vergangenen Jahren, als die Korruption so hochgekocht ist, schon seine Diagnose hatte. Er litt ja unter Bauchspeicheldrüsenkrebs. Und Ende des letzten Jahres, da hatte er noch ein Interview gegeben, da hat er auch gesagt, dass Korruption natürlich ein Riesenproblem sei in Südafrika. Er hat das aber auch ganz anders ausgedrückt. Er sagte, dass die Menschen hier viel zu sehr im Hier und Jetzt leben würden und mehr vorausschauende Handlungen nötig wären. Aber er war auch generell ein sehr engagierter Mensch. Johnny Clegg hat eine Abfallfirma, die Wertstoffe recycelt. Und da war er auch eine Art Vorreiter, weil er das schon lange hatte. Und er unterstützt eine Stiftung, um Kindern eine gute Schulbildung zu ermöglichen. Denn das hat er selbst immer gesagt, sei das A und O in Südafrika. Und dieses Handeln, glaube ich, kann man auch schon als Signal interpretieren, ich mache jetzt selbst etwas, weil die Regierung es eben zu langsam tut.
Und gibt es eine Beerdigung oder wurde er schon beerdigt?
Johnny Clegg wurde tatsächlich direkt am Tag nach seinem Versterben auch beerdigt und das im kleinsten Familienkreis. Es wird am Freitag dieser Woche eine große öffentliche Veranstaltung geben, damit sich auch Freunde, befreundete Musiker und auch seine ganzen Fans von ihm verabschieden können. Das wird in einem großen Messezentrum sein und da können dann wirklich tausende Menschen dann einfach nochmal ihn wirklich würdigen.
Und wo? In welchem Messezentrum?
Das wird in Sandton passieren, also in einem Stadtteil von Johannesburg, zentral, weil er in Johannesburg gelebt hat und auch hier gestorben ist, also quasi ganz in der Nähe, eine halbe Stunde Fahrt von seinem Wohnhaus entfernt, wird das dann passieren.
Sie kann sich auch nicht mehr äußern, schon lange nicht mehr, die südafrikanische Schriftstellerin Nadine Gordimer. Sie starb vor 5 Jahren, weltberühmt und hochgeachtet. Sie bekam 1991 den Nobelpreis, auch weil sich ihre Romane und Erzählungen gegen die Rassentrennung richteten. Hier ein Ausschnitt aus ihrer Erzählung »Sechs Fuß Erde«, schon 1959 erschienen.
Draußen auf dem Lande, und sei es auch nur in einer Entfernung von 20 Kilometern, ist alles einfacher. Auf dem Lande dauert noch etwas von den vorindustriellen Lebensumständen fort. Unser Verhältnis zu den Schwarzen ist fast feudaler Art. Es ist vermutlich nicht ganz echt, ist auch nicht zeitgemäß, aber für alle Beteiligten doch sehr viel angenehmer. Wir haben keine Schutzgitter, keinen Revolver. Larisses schwarze Gutsarbeiter hausen mit ihren Frauen und ihren kleinen Sprösslingen zusammen auf der Scholle. Sie brauen ihr saures Bier, ohne dass sie in ständiger Angst vor plötzlichen Polizeiüberfällen zu leben brauchen. Tatsächlich haben wir uns immer allerhand darauf eingebildet, dass die armen Teufel bei uns draußen vor so gut wie gar nichts Angst zu haben brauchen. Larisse kümmert sich auch ein bisschen mit um deren Kinder, und das mit der ganzen Sachkenntnis einer Frau, die niemals ein eigenes Kind gehabt hat. Und wenn sie zufällig einmal krank sind, so behandelt sie sie, Kinder und auch Erwachsene, wie ein Arzt kranke Babys.
6 Fuß Erde ist übrigens mit deutscher Beteiligung als Fernsehserie 1981 verfilmt worden. Und jetzt gehen wir ins Museum, ins erste Museum für afrikanische Gegenwartskunst in Kapstadt, ins MoCA. Dort hängt und steht die Sammlung des ehemaligen Chefs von Puma, von Jochen Zeitz, im Zentrum der Kollektion. Und es ist seither dort die Attraktion für kunstbegeisterte Einheimische wie auch für Touristen. Seit Ende September vergangenen Jahres hat das Museum geöffnet, in einem umgebauten ehemaligen Silo. Und Leonie March hat uns damals diesen Bericht geschickt.
Eine Blaskapelle führt eine geisterhafte Prozession an. Flüchtlinge, Trauernde, Tänzer, scherenschnittartige, gesichtslose Figuren. Unverkennbar eine Installation von William Kentridge. In der Sammlung des Zeitz MoCA darf er als einer der bekanntesten zeitgenössischen Künstler Südafrikas natürlich nicht fehlen. Im August wird mit ihm das Museum in Kapstadt eine große Retrospektive. Viele seiner Werke werden dann zum ersten Mal auf dem Kontinent zu sehen sein.
We're hoping that this museum is a seed.
Dieses Museum soll eine Keimzelle für zeitgenössische Kunst in Afrika sein, sagt Kurator Azu Nwagugu. Lange Zeit gab es keine Möglichkeit, diese Werke in einem afrikanischen Museum zu sehen. Das ist nun anders. Das Zeitz MoCA gilt als Meilenstein in der bis dato recht übersichtlichen panafrikanischen Museumslandschaft. Es ist finanziell besser ausgestattet als viele staatliche Museen. Die Lage in Kapstadt und die aufsehenerregende Architektur bringen vergleichsweise hohe Besucherzahlen. Die Ausstellungsräume sind auf dem neuesten Stand, ebenso wie die Privatsammlung des Geschäftsmanns Jochen Zeitz, der sie extra für das Museum aufgebaut hat.
Weil ich der Meinung war, dass Afrika irgendwo ein großes Museum für zeitgenössische Kunst braucht, um der großen Kreativität und der Vielfalt des Kontinents und auch der Diaspora einfach irgendwo eine Plattform zu bilden. Und der Fokus ganz klar 21. Jahrhundert und junge Künstler, die aufstrebend sind.
Das Museum will am Puls der Zeit sein, etwa mit einer Ausstellung simbabwischer Künstler, die sich mit dem Sturz Robert Mugabes vor nur 1,5 Jahren auseinandersetzen. Eine solche Schau solle auch die soziopolitische Rolle der Kunst unterstreichen, die in vielen afrikanischen Ländern unterschätzt werde, sagt Museumsdirektorin Koyo Koo.
Art, of course it's about aesthetics, it's about beauty.
Natürlich geht es bei Kunst immer auch um Ästhetik, aber das ist nicht das Hauptanliegen zeitgenössischer Künstler. Sie sind in gewisser Weise die neuen Sozialwissenschaftler. Die Themen, die sie in ihren Werken behandeln, haben eine große Relevanz für Politik und Gesellschaft, die Sicht auf die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunftsideen.
Contemporary and even prospective ideas.
So beschäftigte sich erst zu Jahresbeginn eine Ausstellung mit afrofuturistischen Utopien und der Frage, wie sich der Kontinent ohne die Kolonialzeit entwickelt hätte. Mit Themen wie diesen will das Museum nicht nur Kunstkenner anziehen, sondern auch den Mann und die Frau von der Straße. Ein wichtiger Aspekt angesichts der Tatsache, dass schwarze Südafrikaner während der Apartheid keinen Zutritt zu Museen hatten. Das Zeitz MoCA geht diese Vergangenheit offensiv an, beispielsweise mit eintrittsfreien Tagen, Kunstunterricht für Schüler und der Ausbildung junger Kuratoren. Wir wollen ein Museum für alle sein, betont Azu Nwagugu. Die unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen sollen sich hier widerspiegeln und wiedererkennen. Anders als im Westen, wo sich Museen in erster Linie an der Mittelschicht orientieren.
Upper middle class or middle class.
Der postkoloniale Anspruch des Museums wurde von Kritikern jedoch immer wieder in Zweifel gezogen, vor allem angesichts der Tatsache, dass es von einem Team weißer Männer gegründet und geführt wurde. Nach einem Skandal, in dem es unter anderem um Machtmissbrauch ging, musste der ursprüngliche Direktor und Chefkurator Marco C. jedoch seinen Hut nehmen. Im Mai hat die Senegalesin Koyu Ko diese Doppelfunktion übernommen. Mit ihr, einer teils neuen Führungsstruktur und einem jungen panafrikanischen Kuratorenteam will das Museum seinen ehrgeizigen Zielen nun näher kommen.
Ein interessanter Satz, der da gerade fiel. Die Kunst, große Relevanz für Politik und Gesellschaft, soll sie haben in Südafrika. Jana Gent, können Sie das ein bisschen nachvollziehen? Wie ist das bei Ihnen in Johannesburg? Man kennt natürlich hier William Kentridge und in allen Reiseführern sind Bilder zu sehen mit Graffiti-Kunst und so. Aber geht das wirklich rein in die Gesellschaft oder ist es doch nur für eine kleine Schicht von Leuten, die übrigens auch diese Kunst, die ja sehr teuer geworden ist, kaufen können?
Also kaufen tun das sicherlich dann nur eine bestimmte Gruppe von Menschen, da haben Sie völlig recht, das sind immer die, die doch mehr Geld haben, aber es gibt ein riesengroßes Spektrum und auch Johannesburg selbst ist eine große Stadt, in der es unfassbare viele Galerien, unfassbare viele Ausstellungen gibt, Vernissagen ständig, auch also Musik wird auch eine Menge gemacht, aber eben die Ausstellungen, die dann auch freien Eintritt für Schulklassen bieten, damit eben auch die jungen Menschen schon unterrichtet werden und sich dessen bewusst werden, welches Erbe sie haben, da sind aus verschiedenen Ländern, nicht nur aus Südafrika, auch Kunststücke ausgestellt. Ich gehe selber regelmäßig in Galerien und staune immer, was es auch ständig für neue Sachen gibt. Aber man darf auch nicht unterschätzen, diese kleine Straßenkunst, die es überall gibt. Die geschnitzten Figuren und Masken sind auch Kulturgüter, die hierher gehören. Und all das wird von Künstlern immer wieder neu gemacht und auch zu erschwinglichen Preisen verkauft.
Aber eins scheint jedenfalls von außen sicher zu sein, die verängstigten Bewohner der Township Manenberg, in der die Gewalt von Drogenbanden ja nicht beherrschbar erscheint, die schlendern nicht durch das Museum in Kapstadt, oder?
Nein, das tun sie tatsächlich nicht und davon muss man auch ausgehen. Vielleicht die Schüler und die Kinder, die es dort gibt, dass die im Rahmen ihrer Schulklassen dahin gebracht werden, aber die normalen Menschen und normalen Bewohner, die dort leben, die werden sicherlich nicht in die Innenstadt von Kapstadt gehen und sich dann dieses Museum der zeitgenössischen Kunst anschauen.
Diese Gewalt schaffte es als Meldung und Nachrichten in die deutsche Presse. Warum eskaliert das dort in Manenberg und warum gerade jetzt?
Also es ist sicherlich so, dass es jetzt einfach sehr, sehr groß und überhand genommen wird. Aber es tut es nicht erst jetzt. Schon seit Jahren gibt es erbitterte Bandenkriege. Und es ist vielmehr so, dass die Politik jetzt erkannt hat, dass es einfach für die Menschen dort auch unerträglich geworden ist. Und das nicht nur in Manenberg, auch in Delft, Philippi, in Mitchell's Plain, also wie sie alle heißen, generell in den Cape Flats, also in den Siedlungen hinter dem Tafelberg. Dort, wo die Touristen nicht hingehen, wo die Mieten billig sind und eben auch auf engem Raum alle Probleme herrschen, die das Land hat. Da gibt es hohe Arbeitslosigkeit, es gibt Armut, es gibt die Kriminalität. Wissenschaftler, die reden von sozioökonomischen Missständen und das heißt, es ist weit entfernt von einem ruhigen Leben. In jedem Haus dort gibt es massive Probleme.
Und jetzt ist das Militär dort. Warum ist denn die Polizei so machtlos?
Naja, zum einen ist es tatsächlich so, dass Korruption in allen Institutionen Südafrikas eine Rolle spielt. Die Polizei kann man da selber nicht ausnehmen. Und die neue Regierung, die fängt jetzt an aufzuräumen. Aber das geht eben nicht von heute auf morgen. Verfeindete Gangs, die kämpfen um Macht und Einfluss. Das sind wirklich wichtige Punkte in diesen ganzen Townships. Es gibt auch viele Schusswaffen. Und in den Schießereien, da sterben täglich viele Menschen. Seit Anfang des Jahres sind in den Cape Flats insgesamt 900 Menschen erschossen worden. Und auch Polizisten sterben im Kugelhagel. Es gibt tatsächlich einige, die gesagt haben, ich gehe da jetzt überhaupt nicht mehr rein. Und deshalb ist jetzt die Armee vor Ort. Offiziell heißt das immer noch, die ist nicht im Einsatz, sondern zum Training da. Aber der Grund ist völlig klar, es ist zu viel, genug ist genug. Das ist ein Problem, das die Regierung in den Griff kriegen will.
Und mit was handeln diese Drogenhändler? Wo kommt denn das her? Weiß man das?
Naja, das gibt da verschiedene Theorien, dass es tatsächlich in Südafrika selbst hergestellt ist, dass es aus Nigeria kommt, dass die ganzen verschiedenen Stoffe auch illegal ins Land kommen. Es gibt aber inzwischen auch die synthetischen Drogen, die in Südafrika kursieren und damit handeln eben die Banden überall. Ich glaube nicht nur in Südafrika, auch auf der Welt.
Trotzdem regiert der African National Congress auch seit den jüngsten Wahlen das Land mit absoluter Mehrheit. Man könnte sich ja vorstellen, dass die Township-Bewohner in Mannenberg den ANC womöglich nicht gewählt haben aus Frust darüber. Aber das Wahlergebnis war so, absolute Mehrheit, neuer Präsident ist Cyril Ramaphosa und der hat mit einer Partei zu tun, in der ebenfalls ein erbitterter Machtkampf tobt. Worum geht's da?
Im Kern kann man das, glaube ich, zusammenfassen. Es sind die verschiedenen Strömungen, weil der entmachtete Präsident Jacob Zuma immer noch extrem viele und überzeugte Anhänger hat. Und auch weil es links außen und rechts außen in der Partei gibt, die klare Linie fehlt und die unterschiedlichen Strömungen völlig zerstritten sind. Also innerhalb des ANC gibt es Argwohn, Missgunst und das ist tatsächlich gar kein gutes Klima. Also man muss sagen, Ramaphosa regiert schon mit ruhiger Hand, obwohl er auf einem relativ heißen Stuhl sitzt. Er arbeitet daran, den ANC zu einen. Und das hat er als große Bürde angenommen. Er weiß, dass das nicht einfach ist, weil an ihm einfach viele verschiedene Interessen zerren und gegen ihn eben auch einige arbeiten. Aber er tut tatsächlich etwas.
Und wie groß ist der Politikverdruss in Südafrika insgesamt? Hat das jetzt auch mit der Darstellung von Jacob Zuma zu tun? Hatte der nicht gerade einen Prozess, wo man sehen konnte, der ist völlig uneinsichtig, was vergangene Korruptionsgeschichten und seine Rolle da drin angeht?
Ja, das stimmt tatsächlich. Also gegen ihn gibt es ja wirklich hunderte Korruptionsvorwürfe und es wird immer noch geprüft, ob man ihn wirklich anklagen soll. Er hat jetzt gerade vor der Untersuchungskommission für Korruption ausgesagt und da war völlig klar, er hat keinerlei Einsicht. Und er vermutet immer noch einen Komplott hinter dieser ganzen Geschichte. Er würde öffentlich niemals zugeben, dass er wirklich korrupt war und dass er Gelder dann irgendwie veruntreut hat, staatliche Steuergelder. Das ist ein unfassbares Schauspiel aus der Sicht von Beobachter. Und Politikverdruss könnte tatsächlich ja dann auch damit begründet werden. Aber man muss schon auch feststellen, bei der Wahl im Mai war die Wahlbeteiligung immer noch relativ hoch, 66%. Also die Leute haben schon immer noch wählen wollen. Und wenn man mit ihnen spricht, dann sagen aber viele durchaus, es hat sich auch nach 25 Jahren Demokratie nur für wenige das Leben verbessert. Viele hätten sich bereichert von gleichen Bildungs- und Zukunftschancen. Da könnte man nur träumen. Das Kapital sei immer noch meist in den Händen der Weißen und die Regierung bringe doch ohnehin nichts voran. Also das sind Aussagen, die erklären, warum auch in Südafrika die Extremisten so langsam stärker werden, sowohl im linken als auch im rechten Spektrum. Aber die Regierung investiert ordentlich. Sie baut Townships aus, weil die Infrastruktur und die Sicherheit einfach verbesserungswürdig sind. Die rufen danach. Also wenn man jetzt auch nicht wirklich große Fortschritte sieht, dann glaube ich, dann wird die nächste Wahl in 5 Jahren auch andere Ergebnisse bringen, weil der Unmut in der Bevölkerung tatsächlich weiter wächst.
Aber es gibt auch immer Hoffnungszeichen, so etwas wie Selbstermächtigung. Zum Beispiel die boxenden Großmütter in einem Township am Stadtrand von Johannesburg. Die zeigen sich, die tun was, die nehmen Dinge in die Hand und sie jammern nicht nur. Karin Wehrmann war bei ihnen.
Sie tragen hellblaue Boxershorts über langen Hosen, dunkelblaue T-Shirts und Sonnenhut. Clara, Gladys, Constance und die anderen haben sich zwischen alten Fitnessgeräten umgezogen. Coach Nwile Kumalo lässt sie als erstes etwas Knoblauch und Ingwer kauen und beten. Dann geht es zum Aufwärmen einmal um das Gelände bei 30 Grad mit lockerem Boxen in die Luft. Die boxenden Großmütter sind an diesem Morgen zwischen 65 und 85 Jahre alt. Etwas übergewichtig die eine, etwas krumm im Rücken die andere. Jede macht mit, so gut sie kann. Ich mag das, weil es mich stark macht und gesund. Ich hatte hohen Blutdruck, sagt Constance Guane, war ständig im Krankenhaus, konnte nicht schlafen. Seit ich hierher komme, fühle ich mich viel besser, gehe nur noch einmal pro Monat zur Kontrolle in die Klinik. Seit 5 Jahren bietet Nwile Kumalo mit dem A-Team Sport im Township am Stadtrand von Johannesburg. Das Boxen habe sofort Anklang gefunden, sagt er. Als die Großmütter hier hier angefangen haben, waren sie vor allem von den Boxhandschuhen fasziniert. Sie wollten gleich, dass sie ihnen gehören sollen. Movile hat auf dem Gelände der Gemeinde kleine Stationen aufgebaut, Sandsäcke, einen kleinen Boxring. Eine zählt bis 100, alle Boxen.
Mach mal das Count 100.
One, two, three.
Im Ring lässt der Coach jeweils eine Lady rechte und linke Haken gegen die Pads in seinen Händen austeilen. Wenn er über sie hinweg schwingt, müssen sie sich ducken.
Harsh, harder. Come on. Yes. Harder than that.
Boxen schräg nach oben, Boxen nach hinten auf einen Sack, dazwischen Bauchmuskeltraining mit einer hölzernen Rolle am Boden. Novile schwitzt längst, die Großmütter kämpfen eisern. Von der Straße weiter oben sehen Passanten staunend zu. Ja, aber das irritiert uns nicht, wir tun, was wir tun.
Because this one makes me strong.
Es macht mich stark.
I'm strong because I can do it.
Ich bin stark, lacht die 78-jährige Gladys. Ich kann schwere Sachen heben, ich kann alles.
I can do everything.
Auf die Frage, warum sie es sich nicht einfacher macht und schwimmen geht, sagt Constance verschmitzt. Ich könnte das tun, wenn ich schwimmen könnte. Nach einer Runde gibt es einen Schluck Wasser für jede. Dann geht es weiter. Gezählt wird jetzt bis 150.
Come on, Ladies, come on, bring it!
Novile Kumalo könnte ihr Enkel sein, aber er hat die Go-Go's, wie Großmütter auf Zulu heißen, im Griff. Es geht darum, sagt er, den Frauen etwas zurückzugeben, sie nicht abzuschieben nach einem Leben voller Arbeit.
He's trying to help us, trying to help.
Er versucht uns Großmüttern zu helfen und wir sind glücklich darüber. Er kümmert sich sehr gut um uns. Das Boxtraining zweimal die Woche ist für die Frauen kostenlos. Das A-Team finanziert Handschuhe und Boxershorts über Gäste, die gelegentlich mittrainieren. Wir haben auch ein Programm, das heißt Adoptiere eine Großmutter. Wer hier war und unsere Seniorinnen toll fand, kann auch einfach eine von ihnen adoptieren. Die boxenden Grannies sind mittlerweile nicht nur in Johannesburg berühmt, lacht er. Jetzt sind es ungefähr 30, aber wir haben Großmütter rund um den Globus inspiriert. Nach einer Stunde hartem Boxtraining sind die faltigen Gesichter der Frauen schweißnass und strahlen. Jetzt noch etwas Stretching, dann marschiert jede zufrieden ins Township zurück. Es tut mir so gut, sagt Clara. Ich schlafe jetzt wie ein Baby und ich laufe wie ein Soldat.
Sie hören H2 der Tag. Wir sind heute auf Weltreise in Südafrika bei unserer Korrespondentin Jana Gent. Frau Gent, reden wir jetzt mal über das reiche, das wohlhabende, das weiße Wohlhabende und das schwarze Wohlhabende Südafrika. Das ist ja hier schon so ein Stückchen ein Sehnsuchtsland. Man kann sich hier in ein Flugzeug setzen, kommt in derselben Zeitzone nach 10 Stunden an. Es gibt wahnsinnig schöne Villen, so sieht man das in Fotos. Die kann man mieten, unter anderem mit Butler. Was macht dieses Land trotz all seiner sozialen Probleme so attraktiv?
Es ist tatsächlich ja die unglaublich landschaftliche Schönheit und der kulturelle Reichtum, würde ich mal sagen. Also es gibt in diesem Land, das Südafrika ist weitaus größer als Deutschland, so viele verschiedene Vegetationszonen, mehrere Klimazonen. Es gibt Gebirge, es gibt Meer, es gibt Wüsten. Also man kann Dschungel und Regenwald, man kann alles sehen auf engem Raum und innerhalb eines zweiwöchigen Urlaubs. Man kann auch gutes Essen genießen. Man kann es sich wirklich bei guten Weinen gut gehen lassen. Man kann den Komfort von guten Unterkünften genießen. Also ich glaube generell, wenn man als Tourist hierher kommt, dann hat man das Gefühl, dass man sich etwas Schönes für die Seele und etwas Erinnerungswürdiges auch tut. Aber die kulturelle Vielfalt, die trägt auch dazu bei. Die Menschen haben so unterschiedliche Kulturen, so viele verschiedene Ethnien. Das zeigen sie auch und das sieht man eben auch als Tourist. Und ich glaube, das ist auch das Interessante, Spannende und das Prickelnde, das bei den Menschen, die hierher kommen, um das Land zu besuchen, nur in kurzer Zeit auch wirklich hängen bleibt.
Südafrika ist die zweitgrößte Volkswirtschaft des Kontinents, reich an Bodenschätzen, Minen, Gold, Diamanten. Also attraktiv für Touristen, Sie haben es uns eben geschildert. 2018 war in diesem Bereich ein Boomjahr und es ist eine, ja, stabile Demokratie. Mögen Sie einen Blick in die Zukunft werfen? Wo steht Südafrika in 10 Jahren?
Also, ich gehöre nicht zu den Pessimisten, das muss ich mal vorweg sagen, die gibt es durchaus ja auch. Ich sehe das Potenzial von Südafrika und ich glaube auch tatsächlich, dass Südafrika gute Chancen hat, wieder die führende Industrienation in Afrika zu werden und Nigeria zu überholen. Ich glaube, mittelfristig gibt es natürlich große Probleme und die müssen gelöst werden. Die Wirtschaft, die steht unter einem immensen Druck. Aber in 10 Jahren, denke ich, könnte es eine Koalitionsregierung geben. Also ich glaube, dass der ANC sich auch mal mit anderen Ideen wird auseinandersetzen müssen und sich nicht immer auf seine absolute Mehrheit berufen können wird. Aber es muss dafür auch ziemlich einschneidende Entscheidungen geben, die für viele Menschen wahrscheinlich auch kein Spaß sein werden. Aber ich glaube trotzdem, dass mehr Menschen als bisher ein besseres Leben führen werden als jetzt. Und es wird immer noch eine hohe Arbeitslosigkeit geben, denke ich auch, durch technologische Entwicklungen und die Globalisierung. Aber ich bin trotzdem eigentlich ganz optimistisch, dass die Gesellschaft sich hier zusammenrauft und es vorwärts gehen kann.
Das finde ich interessant, dass Sie sagen, der ANC wird irgendwann koalieren müssen, neue Ideen aufnehmen müssen, sich ändern müssen. Tun die denn was für ihren Nachwuchs? Kennen Sie junge ANC-Mitglieder, die schon in Wartepositionen stehen, deren Namen wir hier gar nicht kennen?
Es ist tatsächlich so, dass die auch in Südafrika selber noch gar nicht so bekannt sind. Mhm. Es gibt sie, ja, also es gibt Nachwuchs und es engagieren sich Leute, aber deren Namen sind hier wirklich immer noch nicht so publik. Wenn man sich so umschaut im Umfeld von Cyril Ramaphosa, vom Präsidenten, und die wirklich noch in der Öffentlichkeit auftreten, eine große Rolle spielen oder Ministerämter innehaben, das sind tatsächlich schon die ältere Garde, das sind schon so die renommierten Politiker, die man dann wirklich kennt. Jung, was wirklich auf der öffentlichen Bühne dann auftritt, ist im Moment gar nichts in Sichtweite, obwohl die im Untergrund also tatsächlich schon eine Rolle spielen und auch daran arbeiten, irgendwann doch mal emporzukommen.
Ist denn das Land auch Motor für die Entwicklung der anderen Länder im südlichen Afrika? Namibia haben wir vorhin schon gehört, aber es gibt ja auch Simbabwe, Sambia und so weiter. Oder schaut Südafrika nur nach innen? Sind die überwiegend mit sich selbst beschäftigt?
Nein, also es ist keineswegs so, dass es nur nach innen schauen würde. Also natürlich ist es hier in der Region, also auch wenn man die Nachbarländer anschaut, immer noch die stärkste Volkswirtschaft. Und deshalb kommen auch immer mehr Flüchtlinge aus anderen Ländern in das Land. Aber es treibt den Handel mit den Nachbarstaaten einfach voran. Es will ja auch international punkten und Investoren ins Land holen. Cyril Ramaphosa, der hat erst neulich eine Dienstreise unternommen in die nördliche Hemisphäre und hat da auch mit potenziellen Geldgebern gesprochen. Weil Südafrika, ich glaube, das ist ja auch geschichtlich bedingt, weiß, dass es allein auf Dauer gar nicht bestehen kann. Die Erfahrungen der Sanktionen zu Zeiten der Apartheid, die sind ja noch nicht so furchtbar lange her, als dass niemand mehr wüsste, wie es ist, wenn man in der Welt keine Geschäfte machen kann und isoliert dasteht. Wobei gerade heute, da hat Cyril Ramaphosa auch einen Investitionsplan vorgestellt, um das Wachstum in Südafrika wieder anzukurbeln, um das voranzubringen, weil die Wirtschaft unter Druck steht. Also es spielt nach innen und nach außen.
Wo steht Südafrika in 10 Jahren? Das wissen wir noch nicht. Aber immerhin steht die Apotheke der Zukunft jetzt schon. Und zwar in Johannesburg. Da können seit 2 Jahren Patienten ihre Arzneimittel aus dem Automaten ziehen. Das erspart stundenlange Wartezeiten beim Arzt und funktioniert ganz gut, wie Karin Wehrheim berichtet.
Batandwa Mbele holt ihre Chipkarte aus der Handtasche und schiebt sie in eine Maschine, die aussieht wie einer der Geldautomaten in dem beliebten Einkaufszentrum. Doch statt Banknoten bekommt die HIV-positive Südafrikanerin an diesem Automaten ihre Medikamente. Ich bin wirklich begeistert. Wenn ich zur Klinik fahre, muss ich immer sehr früh aufstehen. Denn wenn sie öffnet, stehen die Leute schon längst Schlange. Es dauert Stunden, bis man endlich dran ist, und dann trifft man häufig auf überarbeitete, ruppige Krankenschwestern. Es kostet also Nerven und Zeit, in der ich arbeiten oder meinem Kind bei den Hausaufgaben helfen könnte. Das Warten hat jetzt ein Ende. Der Medikamentenautomat verbindet die 25-Jährige per Skype mit einem Apotheker in einem Callcenter. Der überprüft ihre Identität und Krankendaten, beantwortet im Zweifelsfall auch Fragen, etwa zu Nebenwirkungen, und wählt das Arzneimittel aus, das der Automat wenige Minuten später ausspuckt. Nach einer erfolgreichen Pilotphase wird das Projekt nun ausgeweitet, sagt Ian Sanne, der Vorsitzende der federführenden gemeinnützigen Organisation Right to Care.
Today we have dispensed
Wir haben bis zum heutigen Tag bereits 4.800 Patienten versorgt und insgesamt 18.000 Medikamente herausgegeben. Nicht nur an HIV-Positive, sondern auch an andere chronisch Kranke, die unter Diabetes, Bluthochdruck oder Asthma leiden. Die Automatentechnik stammt aus Deutschland, die Software- und Robotertechnik aus Südafrika, die US-amerikanische und die deutsche Regierung haben das Projekt finanziell unterstützt. Es sei bislang wirklich vorbildlich gelaufen, sagt der stellvertretende deutsche Botschafter in Südafrika, Klaus Streicher.
Ich glaube, es gibt sehr, sehr wenige Entwicklungsprojekte, die in dieser beispielhaften Art und Weise als Private-Public-Partnership-Project konzipiert und auch durchgeführt werden können. Und wir glauben, dass mit diesem Projekt die dringend notwendige Versorgung vieler, vieler Kranker mit Medikamenten viel, viel einfacher und viel, viel zuverlässiger in Zukunft gehandhabt werden kann.
Südafrika hat eine der höchsten HIV-Infektionsraten der Welt. Dazu kommt eine große Zahl anderer chronisch Kranker. Entsprechend hoch sind auch die Erwartungen der Gesundheitsministerin der südafrikanischen Provinz Gauteng, in der das Projekt gestartet ist. Landesweit gibt es 2 Millionen HIV-positive Südafrikaner, die eigentlich antiretrovirale Medikamente einnehmen sollten, es aber nicht tun, sagt Gwen Ramokopa. Diese technische Innovation kann uns nun dabei helfen, dafür zu sorgen, dass alle chronisch Kranken ihre Medikamente bekommen und auch regelmäßig einnehmen. Patienten wie Batandwa Mbele, die in ihrer Township-Klinik eine Chipkarte für die Automaten erhalten haben, bekommen einfach eine SMS, wenn es Zeit ist, sich die neuen Medikamente abzuholen. Ich muss kein Minibus-Taxi mehr nehmen, sondern kann jederzeit einfach zu Fuß hierher laufen. Und ich brauche nicht mehr den ganzen Tag in der Klinik vergeuden. In 15 bis 30 Minuten habe ich meine Pillen und kann wieder gehen. Zufrieden verstaut sie ihre Monatspackung in ihrer Handtasche und schlendert gemütlich durch das Einkaufszentrum nach Hause.
Jana Gent, die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, GIZ, die unterstützt dieses Projekt. Was macht die denn sonst noch in Südafrika? Gibt es da interessante Schwerpunkte, über die Sie uns was erzählen können?
Ja, die GIZ ist ziemlich umtriebig, muss man sagen. Und es gibt ja auch viele Ansatzpunkte in Südafrika, wo die sich beteiligen kann. Also die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit ist an vielen Projekten beteiligt, die für politische Aufklärung sorgen und bessere Lebensbedingungen schaffen sollen. Zum Beispiel geht es auch um Klimaschutz, obwohl das Land ja vom Klimawandel betroffen ist und man das auch merkt und auch ein Riesenpotenzial hat, wenn es um erneuerbare Energien geht, gewinnt Südafrika seinen Strom immer noch hauptsächlich aus heimischer Kohle. Also da zum Beispiel engagiert sich die GEW und will gegenarbeiten. Es gibt Programme zu HIV und AIDS, es geht um Aufklärung, aber auch um Versorgung, wie zum Beispiel bei den Medikamentenautomaten. Und es gibt natürlich auch Bildungsprogramme, die über die GEW laufen. Die dienen unter anderem auch dazu, Gewalt zu verhindern. Denn Gewalt ist in der afrikanischen Gesellschaft ja auch tatsächlich eine echte Bürde.
Gewalt, da bietet sich die Frage nach Ihrem eigenen persönlichen Alltag an. Sie leben in Johannesburg, Sie arbeiten, Sie reisen aber auch im Land und in die Nachbarstaaten. Auf welche Sicherheitsmaßnahmen müssen Sie denn da achten?
Also im Alltag ist es natürlich so, dass das Leben ein bisschen anders ist, als es das in Deutschland noch war. Da, wo ich wohne, ist eine Mauer, da ist ein Elektrozahn drauf, es gibt Bewegungsmelder und eine Alarmanlage. Das sind so Dinge, da muss man sich dran gewöhnen, wenn man als Deutscher dann hierher zieht. Und man achtet auch darauf, in welche Viertel man geht. Johannesburg kenne ich jetzt schon seit dem Jahr 2000 und ich finde, die Stadt hat sich deutlich verbessert. Es ist ja inzwischen auch so, dass Johannesburg nicht mehr die schlimmste Stadt im Land ist. Wir haben es ja gehört, Kapstadt hat inzwischen die Statistiken, die führt es inzwischen an. Also man achtet darauf, dass man jetzt wirklich nicht mit großen, wertvollen Dingen behangen in die Innenstadt geht. Aber ich muss sagen, ich bewege mich ziemlich natürlich auch in der Innenstadt, auch in Gebieten, in die vielleicht andere Weiße dann nicht gehen würden. Aber ich habe mich auch tatsächlich noch nicht wirklich bedroht gefühlt, wobei ich dann aber auch darauf achte, dass ich bei Einbruch der Dunkelheit zum Beispiel dann doch nur noch mit dem Auto unterwegs bin und nicht mehr zu Fuß. Also dass ich dann auch meine Sicherheitsvorkehrungen durchaus treffe, damit mir nichts passiert und ich kenne das Land wirklich schon lange und ich kann auch, ich klopfe auf Holz dreimal, mir auch durchaus sagen, dass mir noch nichts passiert ist.
Ich stelle mir das schwierig vor. Auf der einen Seite das Bewusstsein, man muss hier aufpassen, also in Südafrika, in Johannesburg, man muss ein Auge haben und beobachten, wer kommt mir da entgegen. Auf der anderen Seite die Offenheit zu haben für Freundschaften. Wie machen Sie das?
Ich glaube, da kann man sich ganz normal als Mensch bewegen, wenn man irgendwo Menschen begegnet, mit denen man auch ins Gespräch kommt. Und das geht ja auch sehr, sehr leicht, muss man sagen, in Südafrika. Die Menschen sind offen für andere. Man kommt viel leichter ins Gespräch, als man das in Deutschland kann. Und man redet automatisch und man hat dann auch ganz schnell das Gespür dafür, ob man auf einer Wellenlänge liegt und auch, ob man jemandem vertrauen kann. Und natürlich kann man die Hand, glaube ich, nicht für andere Menschen ins Feuer legen und zu 100% sicher sein. Aber ich habe hier bisher tatsächlich gute Erfahrungen gemacht. Ich habe nette Menschen getroffen, mit denen ich dann wirklich auch mich regelmäßig wieder weiter treffen und umgeben kann. Und die auch wirklich sehr, sehr gut ins Leben passen. Also ich finde es tatsächlich auch ein bisschen beängstigend, wenn ich nur noch mit Argwohn und nur noch mit Sorge durch die Welt laufen würde. Das möchte ich auch in Johannesburg ganz ehrlich nicht tun.
Zum Schluss, wenn Sie als deutsche Journalistin in Südafrika recherchieren, sind da die Türen offen? Wie steht's eigentlich mit der Pressefreiheit am Kap und der Zugänglichkeit zu Informanten, zu Politikern? Vielleicht kriegt man einen Termin.
Also ich kann tatsächlich selbst aus eigener Erfahrung gar nicht klagen, wobei ich natürlich auch in einer ziemlich privilegierten Situation bin, dass ich mich als Auslandskorrespondentin immer vorstellen kann. Und das heißt, ich kann mich frei bewegen, ich kann überall anrufen und ich denke zumindest auch, dass ich nicht kontrollieren werde. Also ich fühle mich frei und ich kann auch frei berichten bei Behörden. Und bei Unternehmen, da ist es manchmal schon ein bisschen schwierig und da braucht man Geduld und einen langen Atem, bis man Auskünfte bekommt. Aber das ist im Grunde auch der einzige Knackpunkt, zumindest aus meiner Sicht. Es gibt Kollegen, die hier warnen und die mir auch immer wieder erzählen, sie würden sich vielleicht so ein bisschen beeinflusst fühlen und nicht fair behandelt von Sicherheitskräften zum Beispiel oder von Behörden. Aber insgesamt ist es so, dass die Leute hier wirklich unglaublich gerne reden und das macht mir persönlich auch richtig Spaß, mit ihnen zu sprechen, weil es eben eine ganz andere Kultur und Lebensfreude ist. Also wenn ich das zusammenfassen darf, ich arbeite hier wirklich auch sehr gerne.
Jana Gent, besten Dank für Ihre Gastfreundschaft. Das war der Tag. Morgen machen wir einen Tag Pause und sind am Freitag zum Abschluss unserer Weltreise in Indien. Mein Name ist Claudia Sauter. Schönen Abend noch.